Ich habe einen Witz gefunden. Also ich mache sehr flache Witze, ja. Ich entschuldige mich schon vorher für diesen Witz, aber ich habe gedacht, bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich euch ein bisschen zum Schmunzeln bringen, okay? Also, folgende Geschichte. Ein alter Mann lebte alleine. Jedes Jahr achtete er darauf, seinen Tomatengarten zu bepflanzen, aber in diesem speziellen Jahr lief es nicht wie geplant. Der Boden war sehr schwer zu bearbeiten, weil er ziemlich hart geworden war. Und sein einziger Sohn, Vincent, dem sonst beim Pflanzen half, saß im Gefängnis. Traurig über die Wendung der Ereignisse beschloss der alte Mann, einen Brief an seinen Sohn zu schreiben, in dem er seine missliche Lage beschrieb. Er schrieb, dass er sich ziemlich traurig fühlte, weil er nicht in der Lage sein würde, seinen Tomatengarten für das Jahr zu bepflanzen. In dem Brief stand weiter, dass der Mann das Gefühl hatte, zu alt zu sein, um ein Gartengrundstück umzugraben. Der traurige und einsame Vater schrieb, dass er sicher war, dass er dieses Problem nicht hätte, wenn sein Sohn bei ihm wäre. Der alte Mann wusste, dass sein liebender Sohn sofort eingesprungen wäre, um ihm zu helfen, wie er es früher getan hatte. Aber leider konnte er das nicht. Der Brief fand bald seinen Weg zu Vincent ins Gefängnis. Tage später war der Mann erfreut, von seinem Sohn zu hören. Er erhielt einen Brief, in dem dieser seinen Vater eindringlich davor warnte, den Garten umzugraben. In Vincents Brief stand: Lieber Papa, bitte versuch nicht, den Garten umzugraben. Dort sind alle Leichen begraben. In Liebe, Vinny. Am nächsten Morgen vor Sonnenaufgang war der Vater schockiert, als er FBI-Agenten und die örtliche Polizei bei seinem Haus sah. Bei ihrer Ankunft gruben sie das gesamte Gelände um, auf der Suche nach den Leichen, die in Vincents Brief erwähnt wurden. Nach stundenlangen Suchen gingen sie wieder und entschuldigten sich bei dem alten Mann. Am selben Tag erhielt er einen weiteren Brief von Vincent. Er war sehr neugierig auf den Brief, also öffnete er ihn schnell. In dem Brief stand: Lieber Papa, jetzt kannst du die Tomaten einpflanzen. Das ist das Beste, was ich unter diesen Umständen für dich tun konnte. Okay, ja, den schneiden wir. Den schneiden wir raus. Okay, jetzt starten wir wirklich in die Predigt. Wir sind in unserer Herzschlag-Season, wie ich gerade schon gesagt habe. Und wir haben diese Serie Overflow genannt. Und der Gedanke, der dahinter ist, dass wir ein Leben führen wollen, das ein Segen wird für andere Menschen um uns herum. Dass wir einen Segen überfließen lassen wollen. Dass das, was Gott in unserem Leben tut, nicht bei uns bleiben soll. Dass Gott uns Dinge gibt, dass wir sie weitergeben sollen. 1. Mose 12 sagt, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und diese Herzschlag-Season ist besonders für alle, die Teil der Kirche für Düsseldorf sind. Das heißt, wenn du das erste Mal in einem unserer Gottesdienste bist, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Komm in 2 Wochen nochmal wieder, dann gehen wir unsere Weihnachtsserie. Ich hoffe aber trotzdem, dass irgendwas, was ich sagen werde, dich inspiriert und ermutigt. Weil das, was ich heute auf dem Herzen habe, ist eine Sache, die mich herausgefordert hat und wo, glaube ich, Gott uns alle herausfordern möchte. Und ich muss ehrlich sagen, als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, habe ich mit meiner Frau gesprochen, habe ihr gesagt, du, wäre es in Ordnung, wenn ich über etwas anderes spreche? Und dann, als ich die Frage gestellt habe, habe ich sofort gemerkt, irgendwie ist es falsch, diese Frage zu stellen, weil darüber, worüber ich heute sprechen möchte, ist etwas, was ich seit über 25 Jahren in meinem Leben anwende und zu einem Segen für mich geworden ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum sollte ich diesen Wert und diese Prinzipien vor euch verstecken und einfach euch mit auf dem Weg geben? Warum sprechen wir über Geld in der Kirche? Ganz einfach, weil Jesus auch über Geld gesprochen hat. 500 Verse in den Evangelien sind über Glauben, 500 Verse zum Thema Gebet, 2000 Verse von Jesus, die er gesprochen hat, sind über Geld und Besitz. Jesus sprach in 16 von 38 Gleichnissen über Finanzen. Wenn ich also wie Jesus wäre, müsste jede dritte Predigt über Geld sein. Ich glaube, dann wäre diese Kirche leer. Weil er denkt, die geht es ja nur ums Geld. Aber Jesus tat das, weil er wusste, dass kein anderes Thema uns so sehr beschäftigt wie das Thema Finanzen und Geld. Jedes Mal, wenn du etwas erwerben möchtest oder dich für etwas qualifizieren möchtest, musst du einen Test oder eine Prüfung bestehen. Wenn du den Führerschein haben möchtest, musst du die Fahrprüfung bestehen. Wenn du Anwalt werden möchtest, studierst du Jura und musst Prüfungen ablegen, Zivilrecht, Strafrecht, eine Staatsprüfung, ein Staatsexamen. Wenn du Polizist werden möchtest, gibt es Fitnesstests und weitere Prüfungen, die du erst bestehen musst. Es gibt also überall, besonders in Deutschland, gibt es jede Menge Tests und Regeln und Prüfungen. Und wie du in diesem Test abschneidest, ist eigentlich nur sichtbar, macht einfach nur sichtbar, wie gut du dich vorbereitet hast. und ist ein Indikator, wie gut du deinen Job später machen wirst. Aber bei uns in Deutschland gibt es keinen Finanztest. Ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht gehört, meine Kinder lernen in der Schule Mathematik, aber sie lernen nicht wirklich mit Geld umzugehen. Nur um eine Statistik euch mal zu geben von Statistica. In Deutschland spendet der durchschnittliche Person mit durchschnittlichem Einkommen etwa 301 Euro im Jahr. Das sind 0,6% seines Jahreseinkommens. Das heißt, die durchschnittliche Person in Deutschland spendet weniger als 1% im Jahr. Und das Verrückte ist, dass wir in unserem Land nicht beigebracht bekommen, gut mit unserem Geld umzugehen. Uns wird beigebracht, wie wir unser Geld ausgeben können. Also es gibt jede Menge Arten, wie wir unser Geld ausgeben können. Und wenn du dann kein Geld mehr hast, ich weiß, eine Art, wie du noch mehr Geld ausgeben kannst, nimm dir einfach einen Kredit, gar kein Problem. Und du kannst noch mehr Geld ausgeben. Die durchschnittliche Verschuldung in Deutschland liegt bei 21.766 Euro. Die durchschnittliche Verschuldung. Aber Gott hat einen Test für uns in Bezug auf unsere Finanzen. Den finden wir in der Bibel. Ein Test, damit wir einen gesunden Umgang mit unseren Finanzen lernen. Und ich nenne es den Segenstest. Und wenn wir vom Segenstest sprechen, dann geht es hier um den Test, bei dem Gott uns auf die Probe stellt und wie wir ihn und seine Treue testen können. Und hier ist die Frage, wenn du mitschreibst, Gott möchte wissen, wirst du Geld lieben und vertrauen? Oder wirst du Gott lieben und vertrauen? Gott möchte wissen, wirst du Geld lieben und materielle Dinge lieben und vertrauen? Oder wirst du Gott lieben und ihn vertrauen? Jesus sagt Folgendes. Lukas 16, Vers 10 bis 11. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größeren Verantwortungen nicht ehrlich sein. Er stellt dich auf die Probe. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Hier ist, was Gott weiß. Gott weiß, dass für die meisten von uns Geld und materielle Dinge der größte Konkurrent für unser Herz sind und kann uns den Weg versperren zu den wahren Reichtümern, die Gott uns eigentlich schenken möchte. Ehrlich gesagt werden viele jetzt, wenn ich anfange, über Geld zu sprechen, sehr defensiv sein. Hey, weil das ist euer hart verdientes Geld und mir geht es nicht um euer hart verdientes Geld. Der Grund dafür ist, dass Geld für die meisten von uns der größte Konkurrenz unseres Herzens ist, weil Geld zu einem Gott werden kann in unserem Leben. Geld verspricht, was nur Gott bieten kann. Vier Beispiele. Geld verspricht Sicherheit. Wenn du mehr hast, bist du auf der sicheren Seite. Geld verspricht Freiheit. Wenn du mehr hast, bist du frei. Geld verspricht Macht. Wenn du mehr hast, bist du mächtig und hast Einfluss. Geld verspricht Bedeutung. Wenn du mehr hast, wirst du wichtig sein. Aber in Wirklichkeit kann nur Gott für Sicherheit sorgen, kann dir Freiheit schenken. Nur Gott allein verleiht wahre Macht. Und nur in Christus finden wir wahre Bedeutung. Geld ist begrenzt. Gott ist unbegrenzt. Er kann und möchte uns wahre Reichtümer des Himmels geben. Vielleicht bist du noch ein bisschen skeptisch. Hört euch mal Folgendes an. Jemand hat mal gesagt, mit Geld kann man ein Haus kaufen, aber kein Zuhause. Man kann ein Bett kaufen, aber nicht den Schlaf. Man kann ein Buch kaufen, aber nicht das Wissen. Man kann einen Status erwerben, aber nicht den Respekt. Man kann einen Arzt bezahlen, aber nicht die Gesundheit. Man kann Zeit einkaufen, aber nicht das Leben. Man kann Sex kaufen, aber keine Liebe. Geld ist ein falscher Gott. Es möchte, dass wir Geld lieben, Geld und Dinge nachjagen. Und Gott möchte uns heute fragen, wirst du Geld lieben und vertrauen oder wirst du mich lieben und vertrauen? Und deswegen sagt Jesus ganz deutlich, Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Er sagt, man kann nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Interessant finde ich das. Er hätte auch sagen können, man kann nicht für Gott und Arbeit oder Gott und das Haus, Gott und Macht. Aber er sagt, man kann nicht Gott und dem Geld dienen, weil er weiß, dass Geld ein falscher Gott ist. Wirst du Geld lieben und vertrauen oder wirst du Gott lieben und vertrauen? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, würden die meisten von uns sagen, hey, ich mag Geld, ich brauche Geld, ich könnte Geld gebrauchen, ich hätte gerne mehr Geld, aber Geld lieben tue ich eigentlich nicht. Ich brauche Geld und ich wünschte, ich hätte mehr, aber ich liebe es nicht. Oder einige würden sagen, wenn ich etwas mehr Geld hätte, würde das Leben besser oder einfacher sein. Ich wünschte, ich würde mehr verdienen. Ich wünschte, ich hätte mehr. Dann wäre alles gut. Aber leider ist das nicht die Lösung. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, aber im Prediger 5, Vers 10 lesen wir von einem der reichsten Menschen, die auf der Welt gelebt haben. Wer am Geld hängt, wird davon nie genug kriegen. Und wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier nach mehr getrieben sein. Da geht's, es gibt kein Ende. Du kannst immer mehr haben. Auch wenn du viel hast, auch wenn du mehrere Häuser hast, es gibt immer noch jemanden, der mehr hat als du. Finde ich sehr interessant. Was ist also der Segenstest? Gott stellt uns auf die Probe, möchte wissen, wirst du Geld lieben und ihm vertrauen oder wirst du Gott lieben und ihm vertrauen? Das ist der Segenstest und ich möchte euch das ein bisschen hier an diesem Apfel verdeutlichen. Jamie Oliver wäre stolz auf mich. Also, hier haben wir unseren wunderschönen Apfel. Und all das, ich nenne das als all deine Ressourcen, die du in deinem Leben hast, die Gott dir gegeben hat. Mein Geld, meine Zeit, meine Kraft. Und ich bin überzeugt, dass wenn Gott etwas benutzt zum Segen für andere, wenn du an die Kirche gibst, dann gibst du eigentlich nicht an die Kirche, sondern du gibst durch die Kirche, damit wir einen Segen weitergeben können und einen Unterschied machen können. Ja? Denn es gibt ein Teil des Segens Gottes in deinem Leben, der dir nicht gehört. Und ich meine jetzt nicht die Steuern, die automatisch von meinem Gehalt weggehen. Die gehören dir sowieso nicht. Du kannst sie gerne vor der Regierung verstecken, aber irgendwie früher oder später werden sie dich finden und sich das Geld holen. Aber hier geht es um Folgendes. Hier in diesem Apfel sind Kerne. Und was ich gelernt habe, ich weiß nicht, ob du das gelernt hast, aber es gibt einen Teil vom Apfel, den du besser nicht essen solltest. Der ist nicht so bekömmlich. Du kannst alles essen, aber die Samen sollst du nicht essen. Es gibt so einen Teil, den schneidet man einfach raus. Und warum macht man das? Das macht man, früher hat man es gemacht, wenn man gesagt hat, okay, die ganzen Samenkörner, die drin sind, die können wir wieder pflanzen. Weil ich wollte nicht nur den Apfel essen, sondern ich möchte etwas tun für meine Zukunft. Ich nehme diese Samen und pflanze sie und vielleicht pflanze ich nur einen und vielleicht kommt nur bei einem was raus und ich habe einen Apfelbaum oder vielleicht bin ich ganz fleißig und ich habe eine ganze Apfelplantage. Wenn du alles Geld, was du bekommst, ausgibst, wirst du keinen weiteren Urlaub machen können. Du wirst nie die Möglichkeit haben, entspannt in Rente zu gehen. Es gibt immer einen Teil von deinen Finanzen, den du besser nicht in deine eigene Tasche stecken solltest, den du nicht aufessen solltest. Und wenn du Segen von Gott empfängst, gibt es einen Teil, der eigentlich ihm gehört. Wenn du dagegen verstößt, dann bestehst du diesen biblischen Segenstest nicht. Aber wenn du den Test bestehst, in dem du Gott gibst, was ihm gehört, dann wirst du noch mehr Segen empfangen. Oder bei dem Beispiel jetzt zu bleiben, dann wirst du einen Apfelbaum ernten. Und das Folgende sollte unsere Antwort sein. Hier ist unser Versprechen an Gott, wenn du mitschreibst. Der Segenstest ist das, was mein Versprechen sein sollte. Ich werde Gott mein Erstes und Bestes geben, damit er den Rest segnen kann. Ich werde Gott mein Erstes und mein Bestes geben, damit er den Rest segnen kann. Folgendes lesen wir in der Bibel. Levitikus 27, 30. Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes und von der Frucht der Bäume gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Und das Wort heilig ist nicht irgendwas Komisches, sondern heißt abgesondert. Ja, wir haben ein Service, ein Küchenservice, das ist abgesondert, das ist heilig. Das wird nur rausgeholt, wenn ihr bei uns zum Kaffee und Kuchen vorbeikommt. Ansonsten ist es heilig, abgesondert für besondere Anlässe, damit es nicht kaputt geht. Und genau das Gleiche ist auch. Es ist das, der ganze Zehnte ist abgesondert, soll heilig für den Herrn sein. Ein Zehnter von allem, also 10% von jedem Zuwachs, ein Zehnter von dem, was ich verdiene. Wenn ich mein Haus mit Gewinn verkaufe, ein Zehnten vom Zuwachs, egal welchen Zuwachs ich sehe, ich gebe von allem den Zehnten, es gehört Gott. Es ist nicht meins, es ist dem Herrn heilig, es gehört ihm. Und hier geht es nicht um Großzügigkeit nach dem Motto, ja, wenn etwas übrig ist, dann kann ich es ja an Gott geben. Nein, es gehört ihm. Du bist auch nicht großzügig, wenn du deine Steuern zahlst. Keiner sagt zu mir, oh, ich war wirklich sehr großzügig in diesem Monat, ich habe meine Steuern gezahlt. Hey, die gehören dir nicht. Die musst du sowieso geben. Und eigentlich ist es beim zehnten Teil genauso. Also wenn man technisch korrekt sein will, bedeutet der Zehnte nicht einmal wirklich etwas zu geben, sondern eigentlich etwas zurückzugeben, nämlich das zurückgeben, was Gott gehört. Wenn die Bibel sagt, bringt den Zehnten ins Vorratshaus, heißt es nicht, gebt den Zehnten, weil er dir nicht wirklich gehört. Wir bringen ihn und geben ihn zurück, weil er uns nicht gehört. Er besitzt, es gehört Gott und wir sollen ihm an Gott zurückgeben. Aber Gott sagt dir, du gibst mir nicht von dir, sondern du gibst eigentlich, was mir gehört. Folgendes Beispiel. Ich habe überlegt, wie kann ich das verdeutlichen? Ich habe an eine Situation bei McDonald's gedacht. Wir waren bei McDonald's mit unseren Kids, die waren ein bisschen kleiner und sie hatten Hunger. Und wenn die Hunger haben, ich weiß immer, Cheeseburger oder hier, wie heißt das, hier dieses Kindermenü da, das es da gibt, egal, Happy Meal, super. Als ob die Kinder danach glücklich sind. Super. Also, wir haben dann auf jeden Fall, habe ich fleißig eingekauft, ich habe mich hingestellt, habe vorher die Bestellliste aufgenommen, ich habe die Pommes eingekauft und wir saßen da und Ich bin jetzt nicht so der McDonald's-Fan und habe dann, ich normalerweise weiß ich, es bleibt immer etwas übrig, deswegen bestelle ich meistens für Jessi und mich nicht so viel, weil ich weiß, bleibt noch was da. Also, ich komme mit den ganzen Sachen an, mit den Pommes da, und es gibt ja so eine tolle Art und Weise, die Pommes alle auf einen Haufen zu packen, ne? Dann waren meine Kinder da mit ihren Pommes und dann sagte ich, hey, kann ich eine Pommes haben? Wisst ihr, wie die Reaktion war? Nein, das sind meine Pommes. Und in der Situation habe ich gedacht, hier ist ein perfekter Moment, eine erzieherische Maßnahme zum Tragen zu bringen. Technisch gesehen sind das nicht deine Pommes, technisch gesehen sind das meine Pommes. Eigentlich könnte ich sagen, alle Pommes gehören mir und du kriegst keine Pommes, weil ich sie bezahlt habe. Ich bin der Herr der Pommes. Und wenn du mir deinen 10. Teil gibst, weil ich will nur eine Pommes haben von deinen 100 vielleicht, die du hast, kann ich so viel Pommes-Segen über dein Leben ausgießen, dass dir danach übel und schlecht wird und du nie wieder bei McDonald's Pommes essen möchtest. Alles, was ich möchte, ist ein 1/10 von dir haben. Und das war, glaube ich, ein lehrreicher Moment. Denn ehrlich gesehen ist es, was meine Kinder gemacht haben, stehlen. Was waren meine Pommes? Eigentlich haben sie mir Pommes gestohlen. Und wir lachen darüber und denken, ja, die Kinder, aber wenn es um Gott geht, dann sagen wir, aber es ist mein Geld, es ist mein Leben, es ist meine Zeit und meine Kraft. Folgendes sagt Gott in Malachi 3, Vers 8. Nun ist es in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt. Ihr aber beraubt mich und fragt auch noch, wo haben wir dich beraubt? Ihr habt mir den 10. von euren Ernteerträgen und von den Priesteranteilen der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben. Gott spricht hier zu seinem Volk und das Interessante war, das Volk hat einen Segen erlebt. Sie haben ihren 10. Teil gegeben und Gott sie gesegnet und die Herden wurden größer und ihnen ging es gut. Und auf einmal haben wir festgestellt, ja, die Herden werden immer größer und ganz ehrlich, ey, jetzt so ein gesundes Schaf da abzugeben, ganz ehrlich, das wird sowieso geschlachtet im Tempel. Also ob ich jetzt eins gebe, was ein verkrüppeltes Fuß hat oder ausgestochenes Auge, fällt ja nicht auf, stirbt sowieso. Gott wird das schon verstehen. Und außerdem, wenn ich hier die Besten zurückhalte, wird meine Ernte noch viel größer. Die Tiere, Herde wird noch größer. Also ist es ja eigentlich ein Segen für den Herrn, wenn ich ihm ein bisschen was halt übrig bleibt, gibt. Und Gott sagt, nein, nein, ihr habt die Rechnung ohne mich gemacht. Ihr versucht, mit menschlicher Logik dran zu gehen, aber ihr vergesst den Segen Gottes dabei. Und hier lesen wir das, was Jakob tat in 1. Mose 28, 22. Er sagt folgendes, hier an diesem Ort soll er verehrt und angebetet werden, Gott, bei dem Stein, den ich als Erinnerung an seine Zusagen aufgestellt habe. Und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den 10. Teil zurückgeben. Warum erinnert uns die Bibel immer wieder an den 10. Teil? Hier sehen wir eine Andeutung, warum. Und zwar als Erinnerung. Gott sagt, ey, ich möchte etwas etablieren, das sich daran erinnert, eine Disziplin geben, dass deine Sicherheit nicht in materiellen Dingen, sondern in mir liegen soll. Der 10. bricht die Macht des Materialismus und das Vertrauen in Geld und Dinge über unserem Leben. Und wir geben Gott zurück, was Gott gehört. Es gibt so einen Mythos unter Christen, die sagen, hey, wir brauchen den 10. nicht geben, wir leben nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Ja, du brauchst den 10. nicht geben und hör jetzt genau zu, weil es kann zu einer, wenn du einen Teil von dem, was ich jetzt sage, weglässt, wirst du zur Irrlehre, ja? Aber hör mal genau zu. Ja, du brauchst auch nicht beten, du brauchst nicht in die Kirche gehen, du brauchst nicht Jesus als deinen Retter annehmen, du brauchst die Bibel nicht lesen, du brauchst auch deinen 10. nicht geben. Aber du wirst nie den Segen des 10. erleben, du wirst nie den Segen und die Kraft des Gebets erleben, wenn du nicht betest. Du wirst den Segen und der Gemeinschaft in der Kirche nicht erleben, wenn du nicht in die Kirche gehst. Du wirst die Weisheit und das Leben und die Kraft aus dem Wort Gottes nicht erleben, wenn du nicht in der Bibel liest. Also denk nicht, du musst das jetzt auch noch machen, sondern Gott erlaubt es dir, das zu machen. Er möchte dir Möglichkeiten geben und möchte einen Segen in deinem Leben freisetzen. Also wenn du es nicht machen möchtest, chill, entspann dich, feel free, alles in Ordnung. Aber Gott möchte dir heute sagen, ich habe einen Segen und eine Freiheit für dich, die du bisher noch nicht entdeckt hast. Gott möchte dich segnen. Lukas 6, Vers 38, dort heißt es, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Und einige Christen leben so, wie wenn sie im Restaurant waren. Ah, Gottesdienst war ganz gut, die Predigt war auch in Ordnung, Lobpreis, ja, weiß ich nicht ganz so, aber so trotzdem, wir geben ein bisschen was in die Kollekte und schütteln, schütteln und dann passiert nichts. Aber dann, was Gott eigentlich tun möchte, ist, er möchte, dass wir einen Segen empfangen und dann sagen wir, okay, gut, jetzt bin ich mal ganz radikal. ich fange an, den Zehnten zu geben. Und dann schütteln wir und schütteln wir und schütteln wir und schütteln wir. Und was jetzt passieren wird, ich gehe am besten in die Richtung und mache das auf, ist ein überfließendes Maß wird rauskommen und übersprudeln. Und einige sind ganz radikal. Ich gebe nicht nur meinen Zehnten, sondern jedes Mal, wenn der Kollekten einmal durchgeht, weil ich glaube, Gott möchte mich segnen in überfließendem Maß. Und wenn ich das aufmache, wird es noch krasser werden. Und das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Geb und es wird dir gegeben werden. Es gibt Leute, und ich finde es so verrückt, ich habe mit Leuten zu tun, die sagen, hey, weißt du was, Stefan, wir geben nicht nur den Zehnten von unserem Gehalt, wir geben den Zehnten von unserer Firma, weil wir wollen, dass das Reich Gottes gebaut wird. Wir wollen sehen, dass Menschen gesegnet werden. Und das, was sie machen, ist, sie nehmen so eine Cola-Flasche und sagen, hey, mal gucken, ob Gott nicht noch mehr segnen wird. Mal gucken, was da rauskommt. Weil das ist das, was Gott eigentlich tun möchte. Er möchte uns segnen. Er möchte uns segnen, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Und das sind großzügige Menschen. Die Frage ist, was wünschst du dir für ein Leben? Behandelst du Gott wie einen Kellner? Was ich festgestellt habe, ist, dass alle, die Schwierigkeiten mit dem Zehnten haben, sind Menschen, die noch nie ihren Zehnten gegeben haben. Wenn wir also hier drüber sprechen und du merkst irgendwie, ja, das wird dir ungemütlich, hey, entspann dich, alles in Ordnung. Aber ich weiß, wenn ich in die Reihen gucke, ich weiß, Leute, die mich anlenken, ja, ja, das sind Leute, wo ich weiß, ja, ich glaube, wenn du mich so anlächelst, weiß ich, glaube, du gibst deinen Segen und hast den Segen erlebt. Eines der besten Dinge, die du deinen Kindern beibringen kannst, ist Großzügigkeit. Eine der besten Dinge, die Gott uns beibringen kann, ist Großzügigkeit. Wir leben in einer egoistischen Welt. Gönn's dir, du bist dir wert, mach mal wieder Urlaub. Aber Gott sagt, denk nicht nur an dich. Du bist hier, um ein Segen zu sein für andere. Wir müssen die Disziplin lernen, loslassen zu können. Wenn wir das mit dem Geld machen können, wisst ihr, was ich festgestellt habe? Wenn ich Geld loslassen kann, dann kann ich auch meinen Nachbarn, der mich so sehr nervt, kann ich auch loslassen. Und ich kann meinen Arbeitskollegen, alter Schwede, boah, ey, den könnte ich so an die Wand klatschen, aber ich habe gelernt, loszulassen. Und ich komme nach Hause, nicht mit dem Stress und der Ärger von dem Arbeitskollegen, sondern ich komme nach Hause und ich habe gelernt, loszulassen. Und wir fangen an, indem wir das in unserem Geld lernen, nicht dran zu klammern, weil einige sind so. Und diese Einstellung machen sie mit allem in ihrem Leben, mit ihren Beziehungen. Ich kann dir nicht vergeben. Das, was der mir angetan hat. Und so leben wir unser Leben. Aber Gott sagt, hey, das, was du lernen sollst, diese Disziplin, jeden Monat neu. Ey, ich vertraue dir, Gott, und ich gebe. Falls dich das noch nicht überzeugt hat, hier noch ein paar Punkte für dich. Ich hab 4 Punkte für dich, wenn es um den Zehnten geht. Das erste ist, der Zehnte ist eine Quelle des Segens durch die Kirche. Eine Quelle des Segens durch die Kirche. In Malachi 3, Vers 10a, bringt den ganzen Zehnten das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Das Vorratshaus ist das alttestamentliche Bild der neutestamentlichen Kirche. Bringt den ganzen Zehnten das Haus Gottes in die Kirche, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und das ist, was heute passiert. Viele von euch haben den Zehnten gegeben. Und das, was wir tun, ist mit den verschiedenen Projekten, dass wir zum Segen werden wollen. Oder dass ihr hier seid und ihr den Segen schon erlebt habt mit Gemeinschaft, die euch gesegnet hat, mit einer kleinen Gruppe, wo ihr merkt, das sind Leute, die beten für mich, die ermutigen mich, die sind an meiner Seite. Oder dass ihr eine Predigt gehört habt in der Kirche und gemerkt habt, hey, das hat mir echt Kraft gegeben, weil der Psalmist sagt, dein Wort ist meine Speise, so oft ich sie empfing. Es passiert etwas, wenn wir in der Kirche sind und dadurch geben wir in die Kirche und durch die Kirche. Das zweite ist, der Zehnte lehrt mich, Gott gehorsam zu sein. Der Zehnte lehrt mich, Gott an die erste Stelle zu setzen. 5. Mose 14, 23. So sollt ihr lernen, immer den Herrn, eurem Gott, gebe auch nicht aus Schuldgefühl oder schlechtem Gewissen oder Manipulation, sondern aus Gehorsam Gott gegenüber. Bedeutet das jetzt, dass wenn du 100 Euro geben wirst, Gott dich mit 1000 Euro segnen wird? Nein, sondern du wirst 11 Cent bekommen. Scherz. Was ich damit sagen möchte ist, hey, Gott ist, mess Gott nicht am Geld. Und sag, okay, Gott, ich gebe jetzt das in die Kollekte. Und wenn das wirklich stimmt, dann möchte ich auf jeden Fall 100% mehr haben und keine Ahnung was. Nein, das, was Gott dir schenken möchte, ist viel größer als irgendwelche materiellen Dinge. Denn Gott könnte dir 1000 Euro aus dem Himmel regnen lassen. Aber du würdest dich trotzdem hundsmiserabel fühlen. So viele Menschen haben so viel Geld, dass sie es für den Rest ihres Lebens nicht mehr ausgeben können, aber trotzdem sind sie nicht glücklich. Vielleicht denkst du, oh, das wird mir nicht passieren. Aber anderes Beispiel, viele haben den Partner, die Frau ihres Lebens gefunden, die sie immer haben wollten. Und jetzt geht sie in hundsmiserabel und denken, wie komme ich aus der Geschichte wieder raus? Du hast irgendwie so einen süßen Jungen gesehen. Er war echt nett. Und als er gedatet hat, der hat alles für mich gemacht. Der war so engagiert. Jetzt habe ich den geheiratet und der hängt nur noch auf der Couch rum. Wie wäre ich denn wieder los? Manchmal ist das, was wir so unbedingt haben wollen, nicht ein Segen, sondern eher eine Belastung für uns. Du kannst dein Traumauto kaufen und dir kann es trotzdem schlecht gehen. Dinge werden dir nie die ultimative Zufriedenheit schenken, sondern wahre Zufriedenheit wirst du entdecken, wenn du feststellst, dass du die Dinge, die du hast, mit anderen teilen kannst. Matthäus 23, Jesus sagt Folgendes: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Das war abgefahren, die waren richtig krass. Ja, zehnter Teil, jetzt fangen wir richtig an so. Hier von jedem kleinsten Teil gebe ich jetzt den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche tun, das andere nicht unterlassen. Also er sagt, hey, super, er bringt eine Ausgewogenheit. Er sagt, ja, zehnte Teil, das macht ihr, aber ihr vergesst, worum es wirklich geht. Ihr sagt, ja, ich habe meinen Zehnten gegeben, jetzt kann ich mich benehmen wie ein Heide. Aber Gott sagt, nein, nein, was du tun sollst, was eigentlich das viel Wichtigere ist, Barmherzigkeit und Treue dem Menschen gegenüber. Und dann sagt er, pass mal auf, jetzt sagen einige, ja, ich diene ja den Armen, ich mache ja hier irgendwas, dann brauche ich meinen Zehnten nicht geben. Sagt er, nein, nein, hier heißt es, das Wesentliche tun, das andere nicht unterlassen. Das heißt, mit dem, was wir in die Kirche geben, kaufen wir unsere Seele nicht frei, dass ich mich jetzt benehmen kann wie keine Ahnung was. Sondern es ist einfach ein Schritt des Gehorsams, aber ich vergesse das andere nicht. Für ein Fahrrad braucht man zwei Pedalen. Wenn du nur mit einem unterwegs bist, boah, Alter, versuch mal, das ist ganz schön schwierig, Eiko, oder? Mit zwei funktioniert es besser und so soll es genauso sein. Also hier kommt auch eine Ausgewogenheit bei dem Ganzen rein. Er sagt ja, ja, du sollst den Zehnten geben, aber aus der richtigen Motivation. Viele geben, aber nicht mit der richtigen Motivation. Lass uns die richtige Motivation haben. Vertrauen und Glauben zu Gott. Und hier ist das Schöne. Ich kann mir keinen greifbaren und praktischen Weg in unserem Leben vorstellen, in dem wir Gott tatsächlich an die erste Stelle setzen können und gehorsam sein können, bei dem wir eine bewusste Entscheidung treffen können, wie den zehnten Teil. Und wenn es jetzt darum geht, den zehnten, werden einige sagen, ja, nicken, super entspannt. Einige werden denken, ich wünschte, ich wäre heute nicht gekommen. Bist du dir wirklich sicher? Sagst du 10%, du bist verrückt, du bist besorgt. 10%, weißt du, was das bedeutet? Ich meine, ich müsste alles neu durchplanen. Meinst du wirklich 10%? Ja, ich habe 10% gesagt, steht in der Bibel. Gott an erster Stelle stehen und mit ihm gegenüber gehorsam zu sein. Vielleicht bedeutet das, dass du dann nicht mehr deine 5 Tassen teuren Kaffee bei deinem Lieblingsbarista jeden Tag trinken kannst, um Gott an erster Stelle zu setzen. Oder vielleicht nicht jeden Monat einen Städtetrip, um Gott an erster Stelle zu setzen. Vielleicht fahre ich mein Auto 5 Jahre anstatt 3 Jahre, um Gott an erster Stelle zu setzen. Aber ja, das ist genau das, was ich sage. Und ich sage dir, dass du die Ehre und das Vorrecht hast, dein Leben um Gott herum neu zu ordnen und neue Prioritäten zu setzen. Der Zehnte ist eine Quelle des Segens durch die Kirche. Der Zehnte ist das, wo ich immer wieder lernen kann, Gott gehorsam zu sein und ihn an erste Stelle zu setzen. Und das Dritte ist, der Zehnte stärkt meinen Glauben an Gott. Der Zehnte stärkt meinen Glauben. Es ist immer wieder, Gott, ich vertraue dir, dass 90% mit Segen besser sind als 100% ohne Segen. Und ich erinnere mich immer wieder dran, Gott, ich möchte deinen Segen in meinem Leben. Malachi 3, Vers 10b sagt Folgendes: Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Überall in der Bibel finden wir die Stelle, das heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Überall heißt es, soll führe den, was soll man machen. Aber hier ist die einzige Stelle, wo Gott sagt, teste mich, prüfe mich. Das heißt, der eine Segenstest ist, wer ist an erster Stelle? Wer sitzt an erster Stelle in meinem Herzen? Ist es Geld, materielle Dinge oder ist es Gott? Und dann dürfen wir den Segenstest an Gott weitergeben und sagen, okay Gott, ich möchte dich prüfen. Du sagst, wir sollen dich prüfen, also machen wir das. Und er möchte uns segnen bis, hier heißt es, bis zum Übermaß, also bis zum Mangel an Platz, ihn aufzunehmen. Stell mich auf die Probe. In diesem Punkt lädt uns Gott ein, ihn zu testen. Denk mal drüber nach, die Zahl 10 ist eine besondere Zahl. Eine Zahl der Prüfungen, eine Zahl der Vollkommenheit. Und Folgendes ist, als Gott das Volk Israel auf Gehorsam prüfte, wie viele Gebote gab er ihnen? Er gab ihnen 10 Gebote. Als Gott im Alten Testament das Herz des Pharao prüfte, wie viele Plagen sandte er, um das Herz des Pharao zu prüfen? Er schickte 10 Plagen. Wie viele Jungfrauen wurden im Neuen Testament geprüft, um festzustellen, ob sie auf die Rückkehr des Bräutigams vorbereitet waren? Es waren 10 Jungfrauen. Wie viele Aussätzige wurden geheilt, um zu sehen, wer zurückkommen würde, um Gott gegenüber dankbar zu sein? Es waren 10. Wie viele Jünger hatte Jesus? 12. Ich wollte nur testen. Oh, okay, das war ein Test. Wollte nur gucken, ob ihr noch wach seid. Hey, Aber die Zahl 10 ist die Zahl der Prüfung. Gott möchte wissen, wirst du Geld lieben und ihm vertrauen oder wirst du Gott lieben und ihm vertrauen? Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal mit 19 Jahren, ich habe bei Kaisers gearbeitet, um meinen Führerschein zu finanzieren. Und dann war ich in einem Gottesdienst und die haben von dem 10. Teil erzählt und habe gedacht, echt jetzt? Ich habe meinen Plan. Ich habe genau durchkalkuliert, ich brauche das Geld, so lange muss ich arbeiten, um meinen Führerschein zu bezahlen. Und dann höre ich die Predigt, habe ich gedacht, okay Gott, ich probiere das aus. Ich habe angefangen, mein Portemonnaie rausgeholt und habe angefangen, von meinem Nebenjob meinen 10 zu geben. Und habe seitdem nicht mehr aufgehört. Und ich möchte euch herausfordern, weil Gott sagt, genau das sollen wir machen. Wir sollen ihn testen. Andreas weiß nicht davon, aber ich möchte euch einladen, Gott einfach zu testen. Zu sagen, pass mal auf, okay, für die nächsten 3 oder 6 Monate, ich fange mal an, meinen 10. zu geben. Und du kannst dem Andreas sagen, hey Andreas, ich fange jetzt mal an. Und wenn du nach 3 oder 6 Monaten sagst, so ein Mist, so eine Katastrophe, ich will mein Geld wieder zurück, dann gehst du zu ihm und sagst, hey Andreas, ich hätte gerne mein Geld zurück und wir überweisen dir das komplette Geld zurück. Weil hier heißt es, wir sollen Gott testen. Und das ist mir doch wurscht, das ist doch Gottes Agenda. Ja, und wenn es nicht funktioniert, Gottes Ding. Aber ich möchte dich herausfordern. Weil das ist der Segenstest und das hat nichts, du gibst nicht mir. Ich habe nicht einen Ferrari irgendwie um die Ecke stehen oder keine Ahnung was. Sondern es geht nicht um mich, sondern es geht um dich und dein Herz. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Das ist der Segenstest, den wir an Gott stellen dürfen. Mein letzter Punkt ist, der 10. ist eine Herzensangelegenheit und keine Geldangelegenheit. Gott braucht unser Geld nicht. Die Bibel sagt, die Straßen im Himmel sind aus Gold. Jemand hat mich mal gefragt, ja, was ist denn das Besondere am Fasten? Wir sind im Januar wieder unsere 21 Tagen Fasten und Gebet. Es ist ja eigentlich nur ein bisschen auf Essen verzichtet und man quält sich so irgendwie durch den Januar sowieso so dunkel und ja, ist das irgendwie so ein Heilfasten, damit man ein paar Kilo abnimmt? Und ich glaube, du wirst das erste Leben, wenn du es wirklich mal gemacht hast und festgestellt hast, hey, ich möchte mein Leben innerlich auf Gott ausrichten, mehr von ihm in meinem Leben. Ich will mehr Gott, als dass ich Essen haben möchte. Und genauso ist es mit dem 10. Es ist zu lernen, es geht nicht, dass Gott mein Geld braucht. Es ist zu lernen, meine Seele frei zu machen von materiellen Dingen. Nicht abhängig von Geld zu sein und mich nicht im Geld zu verlieren, sondern Gott möchte uns Freiheit schenken. Beim 10. geht es nicht darum, dass Gott etwas von dir möchte, sondern dass Gott sich etwas für dich wünscht. Du musst den 10. nicht geben, du darfst den 10. geben. Matthäus 6, Vers 21 sagt Jesus was ganz Schlaues. Er sagt, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Ich finde es erschreckend, dass viele Menschen mehr Geld und Zeit in ihre Autos und Hobbys investieren, als in ihre Ehe und in ihre Kinder. Und ich glaube, dass heute Morgen auch ein guter Check-up sein kann. Wo geht eigentlich mein ganzes Geld hin? Was mache ich damit? Und dann wirst du sehr klar sehen, wo deine Prioritäten sind. Gott möchte dir Freiheit schenken und dich durch den 10. möchte er dir helfen, immer wieder die richtigen Prioritäten zu setzen. Und Folgendes sollten wir tun. Wir geben Gott unser Erstes und Bestes, damit er den Rest segnen kann. Es ist ein Akt des Glaubens, ein Akt der Anbetung. Genau das hat Gott uns vorgemacht. Wir geben unser Erstes und Bestes. Sprüche 3, Vers 9, wir lesen, ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, bringe ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Dann werden deine Kornspeicher sich füllen und deine Weinfässer überlaufen. Alle, die Wein lieben, sagen Halleluja. Wir geben zuerst. Wir geben nicht zuletzt, wie im Restaurant. Erstmal essen wir und wenn es uns geschmeckt hat, ja, dann kriegt er auch ein bisschen was. Nein, wenn du zuletzt gibst, brauchst du gar keinen Glauben. Es erfordert Glauben, zuerst zu geben. Wenn man zuletzt gibt, ist kein Glaube erforderlich. Wir geben zuerst, denn genau das hat Gott vorgemacht. Und ich habe unser Finanzteam in der Kirche auch herausgefordert. Ich habe gesagt, bisher war es immer so, dass wir in der zweiten Jahreshälfte gesagt haben, okay, jetzt geben wir als Kirche auch unseren 10. Weil wir als Kirche gesagt haben, wir wollen auch unseren 10. geben. Wenn wir Leute ermutigen, das zu tun, dann lass uns das als Kirche auch machen. Und bisher war es immer so, ja, August, September, Oktober. Und ich habe unserem Team gesagt, ey, ich möchte im nächsten Jahr, dass wir anfangen, Januar, Februar, März, alles rauszuballern, im Vertrauen, dass Gott segnen wird. Und da einfach voranzugehen. Weil am Ende des Jahres weißt du, okay, jetzt stehen wir so, das ist übrig geblieben und dann, nein, wir geben zuerst im Glauben, dass Gott segnen wird. Und ich möchte schließen mit Römer 5, Vers 8, weil unser großes Vorbild bei all dem Thema Großzügigkeit ist Gott selber. Wir lesen über Gott, aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, als wir noch Sünder waren, starb Christus für uns. Was hat Gott gemacht? Er hat sein Erstes, sein Bestes gegeben, Jesus Christus. In dem Vertrauen, in dem, ich weiß gar nicht, ob die ihn überhaupt haben wollen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt checken, was das bedeutet, dass ich meinen Sohn am Kreuz sterben lasse. Aber im Vertrauen, im Glauben hat er das getan. Wann hat er das getan? Bevor wir glauben konnten. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und wenn wir das sehen und verstehen, wird unsere einzige vernünftige Antwort sein, ihm unser ganzes Leben zu geben. Weil ganz ehrlich, wenn es im Neuen Testament geht, ist eigentlich mein ganzes Leben gehört Gott. Nicht nur mein Zehnter, mein ganzes Leben gehört ihm.